Guten Morgen von meiner Seite an alle, die ihr hier seid. Guten Morgen an alle, die am Stream sind sozusagen. Und auch noch herzliche Grüße an die Urlauber. Vielleicht hört uns der eine oder andere in seinem Urlaub jenseits von hier. Ich möchte heute mal über den Beruf reden. Beruf predigen. Der eine oder andere von uns hat einen Beruf erlernt. Lehre dauert in der Regel 3,5 Jahre, manche studieren einen Beruf. Und Beruf und Berufung hängt irgendwie zusammen und in beiden Worten Beruf, Berufung steckt immer das Wort Ruf. Glaubst du, dass wir als Christen einen Ruf haben, einen bestimmten Beruf zu ergreifen? Könnt ihr euch vorstellen, welchen Beruf man als Christ ergreifen oder lernen soll? Bitte? Der Älteste meint, bitte? Okay. Bist du da sicher? Okay, gut. Meisten kennen vielleicht deinen Beruf, wie auch immer. Hat jemand anders eine Vorstellung, welchen Beruf man als Christ ausüben soll? Aha, wie kommst du denn darauf? Ja, Beate, ich weiß, dass du bei der Predigtvorbereitung neben mir saßt und ich habe dir allerhand erzählt schon. Ne? Sehr gut, genau. Genau. Ich behaupte, als Christen sollen wir den Beruf Menschenfischer ergreifen. Also den Beruf Fischer. Von daher, ich bleibe erstmal noch beim Fischer und es gibt ja verschiedene Methoden zu fischen. Ich habe hier mal eine Angel dabei. Genau. An dieser Angel, da ist auch ein Köder dran. Das hat schon seinen Sinn, weil der Fischer möchte ja den Fisch fangen. Und manche Fische sind einfach scharf auf diesen kleinen Köter. Der ist schön weich. Also ist es eine Methode, man kann fischen mit der Angel. Wenn ich mit der Angel fische, werde ich in der Regel nur einen Fisch bekommen. Das ist eine Methode. Ich lasse diese Angel mal hier stehen. Das habe ich jetzt gern bewusst gemacht, weil die Woche geht man schnell wieder unter und wenn er denkt, was war am Sonntag eigentlich in der Predigt dran, denkt er vielleicht dran, die Angel. Und anhand der Angel kommt er dann weiter. Es gibt auch andere Methoden zu fangen. Das ist zum Beispiel ein Kescher. Das ist jetzt ein kleiner Kescher. Ich kenne den, wir hatten noch einen Kescher mit Stiel. Es gibt auch große Netze, wenn die Schiffe rausfahren. Da fange ich in der Regel mehrere Fische gleichzeitig. Hab dann verschiedene Sorten an Fischen drin, aber man fängt mehrere gleichzeitig. Verschiedene Methoden, um Fische zu fangen. Und ähnlich gibt es auch verschiedene Methoden, Menschen für Jesus zu gewinnen. Die Methode, die ich wähle, hängt davon ab, wo ich fische und was ich fischen will. Und wieso komme ich drauf, dass ein Christ oder ein Jünger Fischer sein soll? Die Beate hat es gerade gesagt. Da steht nämlich sowas in der Bibel drin. Wenn ich anschaue, in die Evangelien reinschaue, ziemlich am Anfang, sei es Lukas, sei es Matthäus, sei es Markus, dann wird berichtet, dass sich Jesus umsieht, welche von den Menschen er lehren könnte, um sich scharen könnte. Und da heißt es, da trifft er auf Andreas und Simon Petrus. Und ich lese jetzt aus Markus, modernere Übersetzung. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Fischer, die ihre runden Wurfnetze auswarfen. Es waren Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie die Netze liegen und folgten ihm. Jesus sagt zu diesen Menschen, kommt, folgt mir, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesus sagt zu Menschenfischern machen, denn Menschenfische, das waren die nicht von Geburt an. Um als Menschenfischer zu arbeiten, benötigt man ein Mindestmaß an Ausbildung. Jesus wird seine Jünger ausbilden, so circa 3,5 Jahre. Interessanterweise, er bildet sie dual aus, das heißt Theorie und Praxis. Und in Deutschland, wie schaut unsere Ausbildung aus? Dual, Theorie und Praxis, in der Regel 3,5 Jahre. Und sie werden ausgebildet, damit sie dann selbstständig mal als Menschenfischer arbeiten können. Was ist überhaupt ein Menschenfischer? Oder die Definition. Ihr wisst ja, Wikipedia weiß ja alles. Und in Wikipedia heißt es dort, sehr sachlich und trocken, säkular definiert, Menschenfischer ist jemand, der Menschen für seine Überzeugung, Sache oder Glauben gewinnt. Finde ich gut. Menschenfischer ist jemand, der Menschen für seine Überzeugung, Sache oder Glauben gewinnt. Wenn wir das noch geistlich deuten, dann bekommt natürlich dieser Menschenfischer nochmal eine andere Dimension. Katholische Päpste werden in unserer Gemeinde selten zitiert. Aber der frühere Papst Benedikt XVI., der hat in einer Predigt 2005 es treffend ausgedrückt und das möchte ich mal zitieren. Auch heute ist es der Kirche und den Nachfolgern der Apostel aufgetragen, ins hohe Meer hinauszufahren und die Netze auszuwerfen, um Menschen für das Evangelium, für Gott, für Christus, für das wahre Leben zu gewinnen. Die Väter haben auch diesem Vorgang eine ganz eigene Auslegung geschenkt. Sie sagen, für den Fisch, der für das Wasser geschaffen ist, ist es tödlich, aus dem Meer geholt zu werden. Er wird in seinem Lebenselement entrissen, um dem Menschen zur Nahrung zu dienen. Aber beim Auftrag der Menschenfischer ist es umgekehrt. Wir Menschen leben entfremdet in den salzigen Wassern des Leidens und des Todes, in einem Meer des Dunkels ohne Licht. Das Netz des Evangeliums zieht uns aus den Wassern des Todes heraus und bringt uns ans helle Licht Gottes zum wirklichen Leben. In der Tat, darum, ich zitiere noch, in der Tat, darum geht es beim Auftrag des Menschenfischers in der Nachfolge Christi, die Menschen aus dem Salzmeer all unserer Entfremdungen ans Land des Lebens zum Licht Gottes zu bringen. In der Tat, dazu sind wir den Menschen da, um zu zeigen. Und erst wo Gott gesehen wird, beginnt das Leben richtig. Erst wo wir dem lebendigen Gott in Christus begegnen, lernen wir, was Leben ist. Also ich fand das gut, denn hier kommt der Zweck des Menschenfischens heraus. Menschen für Gott, für Christus zu gewinnen. Menschen, die Jesus nicht kennen, die sollen die Rettung erfahren. Menschen, die fern von Gott und Christus sind, die sind nämlich elend und arm dran. Ihr Leben findet im Jetzt und Heute statt. Nur wenn sie Jesus in ihr Leben lassen, dann bekommt ihr Leben einen Sinn, einen Inhalt und auch ein Ziel. Der Papst drückt das ja so altkirchlich aus. Das Netz des Evangeliums zieht uns aus den Wassern des Todes heraus und bringt uns ans helle Licht Gottes zum wirklichen Leben. Menschen sollen also Gott kennenlernen, Gott erfahren, wer er ist, wonach Gott sich sehnt und auch was er für sie getan hat. Petrus, Andreas, die wurden zu Menschenfischern. Auch Paulus später. Paulus hat erst unter den Juden gefischt und dann ist er nach Kleinasien unterwegs und dann hat er sich den Heiden zugewandt, auf die Nichtjuden konzentriert. Liebe Christen unter uns, die Unwissenheit über Jesus, über Gott, die ist so groß in unserem Land. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erfahrt, wie wenig die Menschen überhaupt noch wissen heutzutage von uns, von Jesus. Und ich hatte vor ein paar Tagen eine Begegnung, war ich auf dem Friedhof gewesen, begegnet mir eine Frau, die ist mit mir konfirmiert worden. Und ich wusste, dass ihr Mann sehr krank ist und sie sagte mir, ja, er ist eigentlich zum Sterben, er wird seinen 70. Geburtstag im Herbst nicht mehr erleben, es ist ganz schlimm, da zuzusehen. Und dann sagte sie, wie kann Gott sowas zulassen? Der hat doch sogar in der Bibel gelesen. Reicht das, wenn man in der Bibel liest? Also, versteht mich nicht falsch, ich plädiere hier schon oft, dass man in der Bibel lesen soll. Aber nur die Tatsache, dass er ab und zu mal die Bibel aufgeschlagen hat, also auch sie wusste anscheinend nichts vom Heil, eigentlich wie man Christ wird. Sie hat den gleichen Unterricht wie ich besucht, vor 60 Jahren, 50. Jetzt komme ich zum zweiten Teil der Predigt, dass ihr wisst, es gibt dann noch einen dritten Teil, der ist länger. Der zweite Teil der Predigt, die Frage, warum kam Jesus auf die Erde überhaupt? Wieso kam er? Ich sage, Jesus hatte ein Ziel. Und er hatte nur ein Ziel und deswegen kam er auf die Erde. Jesus selbst sagt von sich, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. In Markus heißt es, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Paulus schreibt im ersten Brief an Timotheus, denn das steht unumstößlich fest, darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Und im ersten Johannesbrief bezeugt der Jünger Johannes, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Warum kam also Jesus in die Welt? Jesus kam, um Menschen zu retten. Schon sein Name drückt dieses Programm aus, denn Jesus bedeutet nämlich, der Herr ist Rettung. Jesus kam also nicht auf die Erde, um Brot zu vermehren. Er kam nicht auf die Erde, um manche Menschen gesund zu machen oder den Sturm zu stillen. Das hat er alles getan, um einzelnen Menschen in einer spezifischen Situation zu helfen. Wie wir ja auch manchen helfen. Aber das war nicht der Grund, dass er gekommen ist. Er wollte auch nicht solche Wunder demonstrieren. Das hat er sozusagen nebenbei gemacht. Sein Auftrag war Rettung. Und das will ich uns einfach mal ins Bewusstsein rufen. Ist uns das auch bewusst, dass Jesus eigentlich nur gekommen ist, um Menschen zu retten? Zu retten aus der Verderbnis. Und nichts weniger war sein Auftrag. Und dem ordnete er alles unter. Deswegen ging er ans Kreuz. Deswegen ist er sogar hinabgestiegen in das Reich des Todes, wie es heißt im Glaubensbekenntnis. Und Paulus sagt vor dem Hohen Rat in der Apostelgeschichte, es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. So, und jetzt komme ich zum dritten Teil. Und das ist die Frage natürlich, was hat das mit dir, was hat das mit mir zu tun, was Jesus gemacht hat? Soll ich das auch machen, ans Kreuz gehen? Nein. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, sag ich mal so, wenn jemand Abschied nimmt von jemand anders,
oder wenn jemand sogar stirbt, dann behält man doch diese letzten Worte, die sogenannten letzten Worte, besonders in der Erinnerung. Wir sprechen dann auch oft vom letzten Willen. Und wenn er dies schriftlich sogar hinterlassen hat in Form eines Testamentes, dann muss dieses Testament unbedingt umgesetzt werden. Darüber wacht ja sogar die Justiz. Der letzte Wille hat also besonderes Gewicht und auch eine besondere Verpflichtung. Und auch von Jesus ist uns ein letzter Wille überliefert. Und in fast allen Bibeln tragt dieser Abschnitt die Überschrift "Der Auftrag" oder "Der große Auftrag" heißt es, an seine Jünger. Wir kennen ihn sicherlich alle als sogenannten Missionsbefehl. Ich würde vielleicht auch anders formulieren, Jüngerauftrag. Und ich lese nun aus dem Matthäusevangelium Kapitel 28, ihr könnt hinter mir sehen, die Verse 16 bis 20 nach der neuen Genfer Übersetzung, diesen sogenannten Auftrag. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: "Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt." Diese Sätze schärft Jesus seinen 11 Jüngern ein. Und ich behaupte, dieses Testament, dieser Wille, der galt nicht nur diesen 11 Jüngern damals, sondern auch allen nachfolgenden Jüngern und Christen. Und hätten die ersten Jünger und die unzählige und unüberschaubare Nachfolge anderen Jüngern danach nicht diesen Willen umgesetzt, hätten sie sie nicht als Menschenfischer betätigt, würden wir nicht hier sitzen. Wäre ich kein Christ und wärst auch du kein Christ, wie würdest du den Tag heute verbringen? Welche Hoffnung hättest du? Von daher, dieser Missionsbefehl oder Jüngerauftrag gilt auch uns heute noch. Jesus versichert ja den Jüngern, dass er alle Macht hat und dass er am Ende bei ihnen ist, wo auch immer sie hingehen, sogar bis ans Ende der Welt. Und weil das so ist, sagt Jesus zu seinen Jüngern: "Darum geht hin." Jesus sagt also: "Geht hin." Wohin? Zu allen Völkern. Das heißt, zu allen Menschen. Die Jünger sollen sich in Bewegung setzen. Bis dahin waren die Jünger ja verschüchtert. Es heißt in der Apostelgeschichte, sie saßen zusammen im Obergemach, hatten die Türen verschlossen. Sie hielten sich von der Bevölkerung fern, sie hatten Schiss. Und Jesus sagt nun nicht zu den Jüngern: "Lade die Menschen zu euch in euer Obergemach ein." Oder er sagt auch nicht: "Baut als erstes mal Kirchen oder gar Kathedralen oder Gemeindehäuser. Und dann ladet ihr die Menschen dorthin ein." Nein, er sagt: "Geht." Und zum Gehen brauche ich nicht viel, weder Geld noch Steine. Gehen kann ich relativ einfach. Ich brauche ein paar Schuhe. Manche laufen sogar ohne. Geht zu allen Völkern. Das war für die damaligen Jünger auch unvorstellbar. Wahrscheinlich war keiner dieser Jünger jemals im Ausland gewesen. Und jetzt sollen sie zu allen Völkern gehen. Sie hatten ja nicht einmal den Mut, mit ihren Nachbarn zu reden. Aber es dauerte ja nicht lang. Wie wir aus der Apostelgeschichte wissen, dann fingen sie an zu predigen und zu reden. Und sie haben in Jerusalem angefangen. Und sie machten zu Jüngern, einmal sogar 3000, sogenannte Pfingstpredigt des Petrus. Und im Lauf der Jahre, auch durch Verfolgung, sind sie dann schon auch über Israel hinaus in die umliegenden Länder gekommen. Jetzt komme ich nochmal zum Kern dieser Predigt. Ich behaupte, Jesus fordert auch uns heute noch auf, geht. Machen wir das? Gehen wir? Auch die Jünger sind nicht als allererstes nach Rom oder Athen gegangen. Sie haben vor Ort angefangen, in Jerusalem. Ich erinnere an die Predigt vom letzten Sonntag von Mike. Er hat gesagt, wir sollen Gottes Wort hören und tun. Jetzt sitzen wir wieder hier und hören. Meine Frage, durchaus jetzt kritisch, vielleicht auch unangenehm an dich, an uns alle, warum gehen wir nicht? Warum fischen wir nicht mal gemeinsam? Warum machen wir nicht so ein Fischer-Meeting und gehen dann fischen alle miteinander? Warum bleiben wir hier sitzen? Wir hören, wir singen, beten, haben Gemeinschaft, aber wir gehen nicht, sage ich. Und warum gehen wir nicht? Warum machen wir uns nicht auf? Um uns herum gibt es jede Menge Menschen, die Jesus nicht kennen. Die haben keine Ahnung von dieser Rettungstat. Schau dich doch mal um, dort wo du wohnst, in deinem Dorf. Wenn ich sehe, wer geht zum Gottesdienst, auch bei uns am kleinen Dorf, wir sind nicht in der Stadt. Dem ganzen Zweig, wo ich bin ich der Einzige. Ich denke mir, am letzten Sonntag dachte mir, ja, haben die das alles abgesprochen, dass die alle nicht in die Kirche gehen? Haben die sich irgendwo verschworen und viele wissen nicht von diesen Menschen, wie geht es weiter mal nach ihrem Tod. Manche haben Angst vor dem Tod. Manche glauben, ja, dann bin ich auf einem anderen Stern. Lese ich in manche Traueranzeigen. Ich kann nur sagen, auf den Sternen ist es in der Regel sehr heiß. Da hält man es nicht aus, auch wenn man tot ist. Aber diese Unwissenheit, lässt die uns kalt? Berührt uns das nicht? Hast du keine schlaflosen Nächte wegen der Verlorenheit deiner Nachbarin, deines Arbeitskollegen oder der Verkäuferin im Supermarkt? Wenn es hochkommt, sorgen wir uns vielleicht um unsere Kinder. Ich behaupte, um unsere Geschwister lässt schon nach. Was ist mit unseren Eltern? Kennen die Jesus? Wissen die, um was es wirklich im Leben geht? Und ich muss zugeben, auch ich bin feige. Auch ich habe Menschenfurcht, wie die ersten Jünger. Aber die Bibel ist so eindeutig, was mit diesen Menschen passiert, die Gott nicht kennen und Jesus nicht als ihren Retter angenommen haben. Und ich habe mit mir gerungen, euch jetzt eine Stelle vorzulesen, denn das ist so schrecklich. Das steht im 2. Thessalonicher Brief. Ja, er kommt in loderndem Feuer und wird denen ihre gerechte Strafe geben, die Gott nicht kennen wollten und die der Gottesbotschaft, die Jesus unser Herr gebracht hat, nicht gehorsam geworden sind. Sie werden das gerechte Urteil erhalten, das Verderben, das in die Ewigkeit hineinreicht, weit entfernt von dem persönlichen Anblick Gottes und von dem überwältigenden Glanz seiner Stärke. Ich möchte darauf nicht eingehen, aber müsste uns das nicht irgendwie auch zu Mitleid reizen? Wenn ein Mensch, seien es unsere Eltern, unsere Kinder, unser Nachbar, ein Freund oder Kollegen, in großer Gefahr ist, würden wir ihn nicht warnen? Wenn ich einen Geisterfahrer sehe, würde ich nicht alles tun, Lichthupe, andere Hupe und so weiter, ihn darauf aufmerksam machen, dass er auf der falschen Richtung unterwegs ist und dass das tödlich ist? Oder wenn jemand eine Krankheit hat, eine schlimme Krankheit, und ich wüsste ein Medikament, würde ich ihm das nicht nur empfehlen, ich würde ihm das aufdringen, das zu nehmen, damit er geheilt wird. Und diese Beispiele, da geht es ja nur ums menschliche Leben, diese Mittel, die zögern das Leben ja nur hinaus. Umso mehr, wenn es ums Leben überhaupt, ums ewige Leben geht. Warum unterdrücken wir das so? Schämen wir uns vielleicht sogar und reden einfach nicht drüber? Ich möchte uns alle ermutigen, Jesus sagt, ich bin bei euch jeden Tag. Er ist bei uns, auch wenn wir uns als Christen zu erkennen geben. Er ist bei uns, auch wenn wir über ihn reden. Ich möchte nochmal auf Vers 19 eingehen. Da findet sich nämlich in dem, unserem Text das Wort Macht wieder. Vielleicht erinnert ihr euch, am Anfang der Predigt zitierte ich Jesus, ich will euch zu Menschenfischern machen, hat er gesagt. Und Jesus sagt jetzt, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Kann ich das? Kann ich einen Menschen zu Jünger machen? Das kann ich nicht. Aber wenn ich es nicht versuche, behaupte ich, wird es auch nicht passieren. Heute geht die Olympiade zu Ende. Hat es jemals einen Goldmedaillengewinner gegeben, der es gar nicht probiert hat? Viele probieren es und die gewinnen es nicht, ja. Aber das Beispiel ist vielleicht auch blöd und hinkt. Aber wenn ich es nicht probiere, wie soll denn der andere von Jesus dann von mir was erfahren, wenn ich es nicht mache? Ob jemand Christ wird oder nicht, das liegt letztendlich nicht in meiner Hand. Da bin ich auch nicht verantwortlich. Aber wenn ich es überhaupt nicht probiere, ihm die frohe Botschaft zu sagen, dann wird er es nicht erfahren, zumindest nicht durch mich. Und von daher meine Frage an dich, wer kam durch dich zum Glauben? Hast du das schon mal reflektiert? Wie viele Menschen oder überhaupt kam schon mal jemand zum Glauben durch dich, der du Christ, der du Jünger bist? Ich denke, diese Frage, die müssen wir uns stellen, die stellt auch Jesus doch an uns, weil es dir doch so wichtig ist. Wer ist gerettet worden? Wem habe ich denn diesen Rettungsring zugeworfen? In der Gemeinde hören wir oft von Zeugnissen, dass wir von Jesus was sagen konnten. Und das ist gut und prima. Aber ich sage, das reicht nicht. Unser Bibeltext sagt, machet zu Jüngern. Machet. Er sagt nicht, gib ein Zeugnis. Liebe Freunde, das Zeugnis geben, das ist wichtig und gut, aber es reicht nicht. Ich sage provozierend, unser Ziel ist nicht Zeugnis geben. Unser Ziel muss sein, zu Jüngern machen. Das heißt, ich darf beim Zeugnis nicht stehen bleiben. Das ist nur der Anfang. In der Vorbereitung dachte ich, hatte ich mich erinnert, es gibt, glaube ich, einen Film von Heinz Erhardt. Heinz Erhardt kennen sicherlich die meisten Eltern unter uns. Absolut super, eine Kanone. Und ich glaube, er war so Staubsaugervertreter gewesen. Und er kommt abends nach Hause, Familie mit Kindern musste leben von seinem Job. Und er berichtet voller Freude seiner Frau, dass er heute so viele Gespräche hatte und gute Gespräche hat er gehabt über seinen Staubsauger. Er ist begeistert. Und seine Frau, wie sie oft ist, die schaut aufs Geld und fragt, ja, wie viel Staubsauger hast du überhaupt verkauft? Und er hat gesagt, keinen. Aber er war glücklich, dass er so viel über Staubsauger reden konnte. Ich will damit nur sagen, es ist gut, wenn wir ein Zeugnis geben. Aber das Ziel muss doch sein, dass jemand das Zeugnis auch annimmt, dass er versteht, dass er Christ wird. Ich darf nicht beim Zeugnis geben aufhören und stehen bleiben. Mache zu Jüngern ist der Auftrag. Und jetzt habe ich bestimmt den einen oder anderen von euch überfordert. Von daher, Michael, es kommt wahrscheinlich demnächst Sammel in der Herbstzeit oder Sammel in der kalten Winterzeit. Vielleicht ist das mal ein Thema, dass wir eine Schulung bekommen, wie ich Menschen zu Jesus führe. Und die Botschaft ist ja eigentlich so einfach. Es geht nicht darum, dass wir andere überreden von Jesus. Wir brauchen auch keine hochtragende Theologie bringen, keine Rhetorik. Ich selbst bei Campus habe es gelernt, wie einfach es sein kann. Sogenannte vier geistlichen Gesetze. Gott liebt dich. Aber der Mensch ist von Gott getrennt, die Sünde trennt ihn. Gott ist der einzige Ausweg. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen. Und das muss ich annehmen. Dieses Geschenk muss ich annehmen. Und dann bin ich Christ, dann bin ich gerettet. Ganz einfach. Auch ich dachte in letzter Zeit oft nach, wer ist durch mich zum Glauben gekommen? Von manchen weiß ich es bestimmt gar nicht. An einem erinnere ich mich besonders. Und ich muss euch auch sagen, in meiner Zeit nach der Bekehrung, da war ich viel aktiver. Da lebte ich zielgerichteter als Christ. Da machte die Straßenevangelisation, da ging ich in die Häuser. Da hielt ich Ausschau, wenn ich jemandem begegnet bin. Damals trug ich immer einen Anzug und an jedem Anzug, Rivier, hatte ich einen Fisch. Eine gute Möglichkeit. Da haben mich sehr viele Leute angesprochen. Die dachten immer, ich arbeite bei der Nordsee auch oder hätte eine Beziehung. Ja, ich meine, das ist so ein Hinweis. Oder ich habe gezielt Tramper mitgenommen, um mit denen über Gott, Klammer auf, und die Welt zu reden. Dann haben wir gleich mit Gott angefangen. Ja, oder auch im Gottesdienst zu schauen, wer ist heute neu hier, wer ist fremd hier? Mit wem kann ich ins Gespräch kommen? Über Jesus. Aber ich darf nicht beim Gespräch stehen bleiben. Irgendwann muss ich die Frage stellen. Willst du Christ werden? Willst du Jesus als deinen Retter annehmen? Glaubst du, dass er für alle deine Sünden gestorben ist, dass er die Strafe auf dich nahm? Willst du das annehmen? Willst du dein Leben unter die Herrschaft Jesu Christi stellen? Dann sag das jetzt vor Gott ja. Diese Frage müssen wir auch den Menschen stellen, wenn wir den Eindruck haben, jetzt hat er die Botschaft gehört. Erst wenn ein Mensch sich bekehrt hat, dann geht es in dem sogenannten Missionsbefehl weiter. Dann heißt es, taufe sie. Das macht in der Regel die Gemeinde. Dann heißt es, sie zu lehren. Ja, weil die sind ja Babys dann. Ja, die brauchen erst noch Milch und brauchen Anleitung, wie sie weiter im Wort Gottes, wie sie in der Nachfolge leben können. Okay. Also, was nimmst du mit nach Hause? Denk dran, heute ging es ums Angeln, es ging um Menschenfischen. Menschenfischen sollte unser eigentlicher Beruf sein. Ja, wir haben auch noch einen anderen Beruf, wo wir unser Geld verdienen. Aber Menschenfischen, das muss in unserem Kopf, das sollte unser Auftrag sein. Und daher überlege, bitte, meine Bitte an dich, überlege, bete und fang an, Menschen für Jesus zu gewinnen. Die Anzahl an Fischen, die ist unendlich groß. Brauchst du keine Angst haben, dass da keine da sind. Aber Jesus braucht auch dich als Menschen für diese Arbeit. Amen.